Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Das Jahr, das geht zu Ende, muss ich niemandem erzählen. Der Blick auf den Kalender verrät es ja, wir wissen es alle. Aber das ist natürlich immer auch ein guter Anlass, auf die letzten 12 Monate so zurückzublicken. Ein Aspekt dabei, ein alles andere als schöner: viele Musiker sind 2020 an Corona gestorben. Auch in der Country-Musik. Vor ein paar Wochen, da war es Charlie Pride mit 86 Jahren. Pride gilt als größter schwarzer Star der Country-Szene mit Hits wie diesem hier. You've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Kiss an Angel, good morning. Ich habe Charlie Pride gerade den größten schwarzen Star der Country-Szene genannt, aber genauer wäre wohl, Charlie Pride war der einzige schwarze Country-Star. Das Genre ist ja wirklich nicht gerade für fortschrittliche politische Ideen bekannt, hat zum Teil deutlich rassistische Wurzeln und 2020 wurde das ziemlich deutlich diskutiert. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Fabian Wolf. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Erinnern wir uns an Charlie Pride. Warum war seine Karriere so bedeutsam? Weil er sich als Schwarzer in dieser sehr, sehr weißen Musik behaupten konnte?
Also er war generell ganz einfach einer der besten Sänger der 60er und 70er. Nicht rau oder grob oder besonders verletzlich, sondern tatsächlich stolz und trotzdem emotional mit so ganz eigenem Timbre. Und er war natürlich der erste und in der Geschichte auch größte schwarze Country-Sänger mit einer besonderen Aufstiegsbiografie, noch unter Jim Crow, also in der Apartheid in den Südstaaten geboren. Sein Kampf in der Branche hatte die üblichen Begleiterscheinungen und Verletzungen, also Labels, die seine Identität geheim halten wollten oder ihm wenigstens mit Nachdruck empfahlen, Songs über Liebe zu weißen Frauen jetzt nicht unbedingt auf der Bühne zu singen. Und neben Loretta Lynn und Willie Nelson, also anderen KünstlerInnen, die die Color Line bewusst und prominent übertraten, gab es auch Leute wie George Jones, die sich als Freunde von Pride verstanden, aber eben auch zum vermeintlichen Spaß KKK, also für Ku Klux Klan, auf das Auto malten. All diese Demütigungen und Verletzungen hat Pride sehr selten thematisiert, in seiner Musik schon gar nicht, aber sie waren eben Teil seiner Geschichte. Und damit auch Teil von Country selbst.
Das sind ja Geschichten, die zum Teil Jahrzehnte alt sind. Jim Crow, Mitte der 60er, ja schon über 50 Jahre her. Trotzdem, man hatte immer so das Gefühl, dieser unsägliche Geist dahinter, der lebte auch fort in der Country-Musik. Was ist heute davon übrig? Wie rassistisch ist Country-Musik heute?
Das Genre steht ganz ohne Zweifel natürlich rechts. Also schon wegen der Nähe zu Flagge und Armee und SUV. Offener, also sagen wir textlicher Rassismus, der ist eher selten. Er schimmert vielleicht manchmal in der Sehnsucht nach der guten alten Zeit durch. Natürlich wurde und wird Trump im Genre unterstützt, mit Verweis darauf, dass er eben der Präsident sei, auch wenn das für Obama nicht zu gelten schien. Und das verbirgt sich auch in den allermeisten Fällen hinter dieser Forderung, unpolitisch sein zu wollen, also dem unbedingten Wunsch nach Harmonie und dem Wegschieben aller ernsten Themen. Trotz der Trump-Nähe gibt es ja da doch eine Parallele dazu, wie viele weiße Liberale auf Rassismus lange reagiert haben oder vielleicht immer noch reagieren, also abwiegelnd, ignorierend oder mit so unbeholfenen kosmetischen Schritten. Das hat sich auch 2020 besonders stark gezeigt.
Country-Musik, meiner Ansicht nach, nicht nur harmonisch. Wenn ich das mal so ein bisschen klischeehaft ausdrücke, im Country geht es sehr oft um Männer, die zu viel trinken, denen die Frau abhaut, die ihren alt gewordenen Hund erschießen müssen und die sich dann selbst sehr, sehr leid tun. Ein oft reaktionäres, aber wie gerade eben erwähnt, vordergründig unpolitisches Genre. Wie hat denn Country auf eine Bewegung wie Black Lives Matter reagiert? Beziehungsweise gab es überhaupt eine Reaktion?
Das lässt sich sehr gut an den CMA Awards im November erzählen. Das ist der wichtigste Preis der Branche, der von den Country Music, von der Country Music Academy ausgerichtet wird. Das Motto war dieses Jahr No Drama. Das hat natürlich nicht funktioniert. Im Gegenteil, an dieser Veranstaltung haben sich alle Widersprüche und Konflikte im Genre groß entzündet. Nicht nur politische, sondern auch musikalische. Also der legendäre John Prine, der ebenfalls an Covid-19 gestorben ist, der wurde von der Country Music Academy nicht geehrt, was Leute wie Jason Isbell dazu veranlasst hat, gleich unter Protest aus der Academy auszutreten. Überhaupt war Corona ein kontroverses Thema. Viele Stars sind Skeptiker oder vielleicht ganz gleich Maskenverweigerer. Und unausgesprochen war auch das Thema Black Lives Matter präsent. Also dass Co-Moderator Darius Rucker auf der Bühne stand, war vielleicht kein Zufall. Darius Rucker ist schwarz. Er hat vielleicht die Position eingenommen, die Charlie Pride früher hatte. Und auch Pride selbst schließlich wurde mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Die Kritikerin Marissa Moss vermutet sogar, dass vielleicht sein Tod einen Monat später an Covid-19 mit der Veranstaltung zu tun hatte. Also dass da die Hygienevorschriften einfach nicht eingehalten wurde.
Ganz interessant war ja auch, wenn man sich die Country-Musik so mal im Jahr 2020 anguckt, die Geschichte rund um die einst als Lady Antebellum gestartete Band, die sich ja dann umbenannt hat in Lady A. Das ist eigentlich eine unterstützend gemeinte Reaktion auf Black Lives Matter gewesen, aber diese Umbenennung, die ging nach hinten los.
Also diese Pop-Country-Band Lady Antebellum ist kommerziell sehr erfolgreich, auch außerhalb der Grenzen des Genres. Also die hatten diverse Nummer-1-Alben in den Mainstream-Charts. Die haben sich eben vor 15 Jahren diesen wirklich dummen Namen gewählt. Also sie wollten damit ganz unschuldig an die vom Winde verweht Eleganz des Antebellum South erinnern, also dem Süden vor dem Bürgerkrieg, also zur Hochzeit der Sklaverei, mit der ja die ganzen schönen Villen und weiten Kleider bezahlt wurden. Im Zuge der Black Lives Matter-Proteste und auch den Diskussionen über die Statuen, die an konföderierten Truppen erinnern, hat sich die Band dazu entschieden, sich mit Lady A abzukürzen. Es gab aber bereits eine schwarze Blues- und Soul-Sängerin aus Seattle, Anita White, die seit 20 Jahren als Lady A mit Erfolg auftritt, also eine Lokalgröße mit mehreren Alben. Diese wahre Lady A, The Real Lady A, hat die natürlich große, aber nicht komplett unrealistische Forderungen gestellt für $5 Millionen an sie selbst und $5 Millionen an verschiedene Wohltätigkeits- und Bürgerrechtsorganisationen, den Namen abzutreten. Die Band, die sich das leisten könnte, wollte das nicht und hat stattdessen Lady A verklagt, die jetzt wiederum die Band zurückverklagt hat. Also das ist die Geschichte, eine große weiße Band, die eine unabhängige schwarze Künstlerin verdrängt und verklagt und das allem im Namen von einem halbherzigen Versuch, sich antirassistisch zu geben und einen Namen zu ändern, der halt auch schon vor 15 Jahren gar nicht ging. Also hinter dieser guten alten Zeit, die von Country manchmal beschworen wird, da steht halt oft genug der klar segregierte Süden oder vielleicht sogar wirklich die Zeit der Sklaverei, als die Menschen freundlich waren und die Baumwolle hochstand. Aber natürlich gibt es auch im Genre KünstlerInnen, die diesen Mythos immer wieder kritisch hinterfragen. Der in diesem Jahr mit nur 38 verstorbene Justin Townes Earl hat das zum Beispiel immer wieder gemacht, wie in Ghost of Virginia.
Now I'm sure that you've heard stories, as most of us have, in the lunch counter and barbershop queues. She's the ghost of Virginia, and from here up to Richmond, she runs by the light of the moon.
Ghost of Virginia von Justin Townes Earl, der auch in diesem Jahr verstorben ist. Justin Townes Earl gehört ja zu diesen Country-Musikern, die sich immer so ein bisschen gegen den Mainstream gestellt haben. Seit ein paar Jahren gibt es im Genre eine sehr starke Gegenbewegung. Wie hat die sich jetzt positioniert?
Also KünstlerInnen wie Sturgill Simpson, Jason Isbell oder Brandi Carlile, die greifen diese Nashville-Maschine immer mal wieder an, aus künstlerischen, aber auch aus sozialen Gründen. Die Supergroup Highwomen hat 2019 viel Aufmerksamkeit bekommen, die greifen Sexismus an und versuchen dabei wenigstens auch intersektional zu sprechen. Sturgill Simpson hat Trump schon 2017 eine Fascist Fucking Pig genannt und seine Wähler Rassisten. Nicht immer ist diese Position dann auch in der Musik zu hören. Der Sänger Chris Stapleton, der so an Country Soul aus den 70ern anknüpft, der singt auf seinem neuen Album eigentlich wie immer über Sehnsucht und Liebe und Traurigkeit. Aber weil er sich vorher mit Black Lives Matter solidarisch erklärt hat, haben manche Fans seine CD sogar wütend aus dem Auto geworfen. Das für mich interessanteste Statement des Jahres eines weißen Künstlers kommt von Tyler Childers, der sehr eindrucksvoll die Armut und Verzweiflung und Hoffnung in den Appalachen beschreibt. Und in einem Video zu seinem Album A Long Violent History erklärt er seinen weißen Hörern, wie hohl ihre Aufregung über Proteste und Riots sind, wenn er doch jedes Jahr beim Black Friday beobachten kann, wie sich Weiße wegen Fernsehern im Sonderangebot die Köpfe einschlagen.
Das waren ja jetzt viele Beispiele für mehr oder weniger bemühte weißen Menschen. Aber um zu Charlie Pride so zurückzukehren, wo sind denn die schwarzen KünstlerInnen im Country? Gibt es sie nicht oder gibt es immer noch keinen Platz für sie?
Also es gibt schwarze KünstlerInnen auch im Mainstream, Leute wie Kane Brown oder Jimmy Allen, deren Musik ist jetzt nicht unbedingt von der von ihren weißen Kollegen zu unterscheiden. Und das sind natürlich auch die letzten und sollten vielleicht auch die letzten sein, die jetzt mit kontroversen, in Anführungszeichen, Statements Ärger suchen. Das Interessantere passiert auch hier eher am Rand. Also wenn es einen Song gibt, der das Jahr einfängt, dann ist das vermutlich South Gotta Change von Adia Victoria, die Gothic Blues mit Country-Einschlag macht und die ihre komplizierte, schmerzerfüllte, ganz und gar nicht naive Liebe zu ihrer Heimat erklärt. Denn natürlich ist auch der Süden schwarz und 2021 erinnert sich offensichtlich der Rest von Country ebenfalls daran.
Wobei es ja auch viele Menschen gibt, die sich nicht erklären können, warum sich überhaupt jemand mit Country abgibt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Fabian Wolf, vielen Dank.
Dankeschön.
Wir hören noch ganz kurz rein in Adia Victoria, South Gotta Change. Eigentlich ein schöner Song, Adia Victoria. Aber ob der Süden sich dann tatsächlich ändern wird, South Gotta Change, wird man sehen.